down. Cheat.
Whoa. How about those sheep?
Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem Chiefs-Podcast in Deutschland. Ich bin Daniel und ich bin heute vor dem Spiel gegen die Bengals nicht allein. Marius, wie jede Woche auch dabei. Schön, dass du da bist.
Moin Daniel, moin an euch da draußen. Schön, dass ich da bin.
Schön, dass du da bist, ganz genau. Wir haben ein bisschen Bewegung. Bevor wir gleich zum Spiel der Bengals kommen, war dann schon noch relativ viel Bewegung auf der Bank der Chiefs beziehungsweise auf dem Practice-Squad. Gib uns doch mal einen Überblick, wen haben wir, welche neuen Namen haben wir im Roster?
Ja, es gab einige Bewegungen. Spannendste Personalie dürfte mit Sicherheit die Verpflichtung, also für mich persönlich sein, Brandon Williams, Defensive Tackle, in den Practice Squad gesigned, war 2013, wurde er von den Baltimore Ravens gedraftet, ist 33, stammt tatsächlich auch aus Missouri, hat auch College Football an der Missouri Southern gespielt, 114 Spiele gestartet für die Ravens mit insgesamt 323 Tackles, 33 for Loss, 6,5 Sacks, 2 Forced Fumbles und so weiter und so fort. Also hat sogar einen Touchdown, habe ich gesehen, und war für mich so neben Sue wohl so der spannendste auf dem Markt, der noch kein Team hatte, hat seit Woche 18 der letzten Saison nicht mehr auf dem Platz gestanden und ist sehr gut bekannt, und das dürfte mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor bei der Verpflichtung gewesen sein, mit unserem D-Line-Coach Joe Cullen. Der hat 5 Jahre die Baltimore Defensive Line gecoacht und deswegen hat er das wahrscheinlich irgendwie hingekriegt, dass der Williams jetzt bei uns ist. Und auch wenn er seit Woche 18 nicht mehr auf dem Platz gestanden hat, aber der Junge ist in Shape. Da muss man sich einfach nur mal die Social-Media-Kanäle angucken. Also der hat Oberarme, das sind meine beiden Oberschenkel zusammen. Das ist absolut krass. Ansonsten haben wir ein bisschen was weitergetan. Wir haben Azul Kamara entlassen aus dem Team. Der hat den Platz weitergegeben an Brian Edwards, der Wide Receiver. Er wurde von den Ravens Raiders, alles ein bisschen zu viel heute Morgen. Wir nehmen übrigens am Freitagmorgen auf, nur dass ihr im Bilde seid.
So, genau. In der Weihnachtsfeiersaison mussten wir ein bisschen wechseln und verändern. Du bist auf dem Sprung in Urlaub gefühlt cool. Für ein Wochenende.
Ja, genau.
Von daher sind wir jetzt am Freitagmorgen, aber dafür kriegt das ein bisschen früher als vielleicht sonst am Freitagabend.
Genau. Ich fange nochmal an. Raiders 2020 in der dritten Runde gedraftet, den Kollegen Brian Edwards. Er hat 16 Spiele gemacht, 34 Catches für 571 Yards und 3 Touchdowns. Ich denke mal, die Verpflichtung ist auch so ein bisschen, um die Tiefe auf der Wide-Receiver-Position wiederherzustellen, nachdem ja jetzt Tony und auch Hartman noch ein bisschen verletzt sind. Bei Tony sieht es immer besser aus, wenn man Coach Reed glauben darf, aber man weiß es noch nicht. Ansonsten.
Lass uns mal bei Brian Edwards bleiben, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute vor 2 Jahren, die gesagt hätten, das wäre der Wide Receiver, den die Chiefs hätten sich holen sollen. 2 Jahre später haben wir die Position oder den Typus, den Brian Edwards irgendwie darstellt, relativ häufig im Team. Ich habe das Gefühl, dass Watson bei uns eigentlich ein ähnlicher Typ ist, so ein bisschen Big Body Receiver. Wir haben MVS, der eine ähnliche Rolle einnimmt, also eben nicht der wirkliche Speedster, aber schon ein schneller Receiver, der aber schon relativ massig ist. Von daher finde ich es extrem spannend, wie die den einsetzen. Ist für mich eine Verpflichtung, die eher in Richtung nächstes Jahr geht. Also ich glaube, dass Brian Edwards nicht die, also außer wir haben richtig massive Probleme auf der Wide Receiver Position, glaube ich aber, dass der zusammen mit so ein paar anderen Talenten, die wir haben, dann erst im nächsten Jahr wirklich zum völligen Blüte kommt. Was ganz spannend ist, und das muss man ganz klar sagen, diese 600 Yards, die er bei den, ich glaube, 3 Touchdowns, davon hat er relativ viel, ich glaube 88 Yards, ein Touchdown bei 3 Receptions gegen die Chiefs gemacht. Das war ein Spiel, wo du dachtest, hui, der tut weh. Und dann ist er eben, Runden-Pick ist er zu den Falcons gewechselt und hat da überhaupt nicht performt. Und da finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wer Kyle Pitts, den Generational Talent, ein Überkörper, ein völlig dominanter Spieler, nicht zum Laufen bekommt, da hängt es vielleicht auch am Team, wenn Brian Edwards dann sich nicht ordentlich entwickelt. Könnte ein wirklich spannender Stil sein.
Ja, also auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr jung und riecht für mich auch echt noch ein bisschen Perspektivspieler für die Zukunft. Also bleibt spannend, wie der sich dann entsprechend entwickeln wird bei uns. Ansonsten, der Kollege Melvin Gordon hat es dann doch auch mal nach Kansas City geschafft. ist
da, du hattest das ja schon, du warst ein bisschen sehr kritisch, aber wir hatten da schon drüber geredet, dass das passiert.
Es könnte möglicherweise passieren und jetzt mit der Tatsache, dass, glaube ich, auch der Kollege McKinnon mit Hamstring diese Woche nicht trainiert hat, es ist, glaube ich, sinnvoll, da zumindest eine Backup-Lösung zu haben. Ich habe das ja, wie gesagt, schon in der Vergangenheit mich ausführlich dazu geäußert. Für ihn musste dann Wayne Gellman gehen. Beide Spieler haben ein ähnliches Skillset. Ich glaube, da hat man einfach mehr Erfahrung bei Gordon gesehen. Wohl, wie gesagt, er ist im Herbst, wenn nicht sogar Spätherbst seiner Karriere. Da werden wir sehen, was wir von dem noch erwarten dürfen. Und ansonsten wurde Austin Reiter entlassen. Der war von 18 bis 20 in 38 Spielen Starter für uns, sowohl Super Bowl 54. Da dürfte er sich ein bisschen lieber dran erinnern als im Super Bowl 55. Allerdings auffällig finde ich, dass der einzige echte Center neben Creed Humphrey im Kader war, sowohl bei den 53 Mann als auch bei dem Practice Squad. Jetzt kann man davon ausgehen, Practice Squad wird Mike Caliendo, der O-Liner, diese Rolle übernehmen und ich gehe mal davon aus, bei uns im 53-Mann-Roster wird wieder die Allzweckwaffe Nick Allegretti diese Aufgabe übernehmen, sollte da irgendwelche Backup-Tätigkeiten auf ihn zukommen. Der bereitet sich ja immer auf drei Positionen vor. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wir Austin Reiter schon nochmal irgendwann in Zukunft sehen werden, weil das ist eigentlich immer ein Spieler gewesen, der immer wenig Stress gemacht hat, der ein gutes Standing im Locker hat, der auch, was Practice Squad angeht, glaube ich, eine gute Rolle spielen kann und auch immer sehr flexibel war. Also ich glaube, das ist so wie Marcus Kemp, den
Super Bowl Ring mit uns gewonnen hat.
Genau, und dem
auch das, da bin ich sehr dankbar für, dass das hat man immer wieder in seinen Kommentaren und seinen Aussagen gehört, dass er sich sehr eng verbunden mit den Chiefs fühlt.
Stimmt. Und ansonsten haben wir nur einen weiteren Neuzugang in der Familie Mahomes zu vermelden. Der dritte Patrick Mahomes hat das Licht der Welt erblickt, haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Gesundheit. Willkommen auf der Erde an den NFL-MVP des Jahres 2044.
Möglicherweise, obwohl er da ja dann auch wirklich erst 22 ist, wahrscheinlich noch College spielt, aber wahrscheinlich noch College gucken wir mal. Spiel, ja. Vielleicht wird er da aber ein Erstrundenpick. Ich finde es ganz schön, weil das so mehrere Leute gesagt haben, weil er der Dritte ist, also Mahomes Vater, Pat Mahomes, dann Patrick LeVon Mahomes und jetzt der Dritte. Bronze ist, weil er der Dritte ist. Das hieß aber, Patrick Mahomes, den wir auf dem Spielfeld kennen, unsere Nummer 15, ist Silver, oder?
Das wäre der Silber, genau. Aber ich habe jetzt überlegt, wenn der Vater Baseball spielt, Patrick Mahomes spielt Football, vielleicht spielt der Sohn dann Basketball. Das,
ja, Basketball sind die ja alle einen Tick zu klein für, glaube ich. Ja, das mit der Mutter allerdings und dem Talent Fußball. Ich glaube,
das oder Fußball. Ja, das wäre auf jeden Fall auch witzig. Also würde ich gerne sehen. Das fände ich spannend.
Ja, da ist viel sportliches Talent in der Familie. Da kann man sich sicher sein. Genau, was ich, also auch da wieder sozusagen, das zeigt so ein bisschen die amerikanische Superstar-Welt. Einen Tag vorher, und wir haben da mit Markus drüber geredet, ist die werdende Mutter noch am Spielfeldrand. Zwei Tage später ist das Kind dann da. Also es ist am Ende eine stressvolle Woche. Ich finde es aber besser und dann denke ich aus Sicht der Chiefs, dass jetzt in der Regular Season sozusagen die ganz intensive Phase kommt. Das weißt du eher als Vater als ich, aber wenn das in den Playoffs sozusagen die Geburt da gewesen wäre, dann wäre da, glaube ich, deutlich mehr drumherum passiert. Ich glaube, aktuell ist es eine Phase, wo das ganz gut von Patrick Mahomes und der Familie aufgefangen werden kann, oder?
Ja, das ist, glaube ich, die sind gut versorgt, da ist alles in Butter und der Kollege Patrick kann sich auf seinen Sport konzentrieren. Ich meine, alleine jetzt die Brücke wieder zum Sportlichen zu schaffen, November ist einfach mal Homie-Month, wenn man das so will. Gab ja auch schon die fünfte Karriereauszeichnung zum AFC Offensive Player of the Month. Also hat er wieder abgeliefert im November mit 9 Touchdown-Pässen, 1426 Passing Yards und 161 Rushing Yards. Und natürlich ist er der einzige Spieler, der in jeder der letzten 5 Spielzeiten eine monatliche Auszeichnung erhalten hat. Also hier mal.
Ja, in jeder seiner Spielzeiten.
In jeder seiner Spielzeiten, korrekt. September 2018, September 2019, November 20, Dezember 21 und jetzt wieder November 22. Also da geht's ab und liegt, glaube ich, jetzt.
Glaube ich, jetzt 26 zu 0 im November und Dezember.
Korrekt, genau. Und liegt jetzt mit Drew Brees auf Platz 4 bei den monatlichen Ehrungen, vor ihm nur noch. Also seit 2000, ich glaube, dann seitdem gibt es das, wenn ich mich nicht täusche. Manning hat 8, Rodgers 10 und Tom Brady hat 11. Und wie gesagt, 5. Saison als Starter
alles, erst. Alles auch noch in Reichweite.
Korrekt.
So, lass uns gerne zu den Cincinnati Bengals kommen. Ich glaube, dieses Spiel, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, das Buffalo Bills Spiel ist mir fast egal. Dieses Spiel ist mir alles andere als egal. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Chiefs-Fans so. Die Frustration über die Niederlage letztes Jahr, die sich unnötig angefühlt hat in den Playoffs. Die Niederlage in der Regular Season, die sich genauso unnötig angefühlt hat, wo wir immer stark gestartet sind und am Ende in der zweiten Halbzeit dann wahrscheinlich den schlechtesten Football gespielt haben unter Mahomes in den letzten 5 Jahren. Wie geht's dir mit dem Spiel? Freust du dich drauf? Bist du nervös? Ist das ein Spiel, was für dich eine bestimmte Bedeutung hat? Wie geht's dir damit?
Noch hält sich die Nervosität ein bisschen in Grenzen, aber es ist natürlich ein Spiel mit enormer Wichtigkeit. Also da sollten wir uns nicht wieder so anstellen wie den letzten beiden Spielen, die ja gefühlt auf die gleiche Art und Weise verloren wurden, nämlich in der jeweils zweiten Halbzeit. Ich gehe auch davon aus, dass ähnlich wie bei dem Buccaneers-Spiel die Jungs da auf jeden Fall offene Rechnungen haben und die natürlich entsprechend begleichen wollen. Jetzt ist wahrscheinlich der Faktor, dass man nicht im Arrowhead, also zu Hause spielt, vielleicht auch nochmal nicht so wichtig wegzudenken. Aber ich sag mal so, wir müssen auswärts wieder heim, dass das Team einfach besiegen und wir haben auch die Möglichkeiten dafür. Wir dürfen uns halt einfach nur nicht mehr selber im Weg stehen. Und es ist halt leider beim letzten Mal tatsächlich eben in vielen Fällen so gewesen. Und wenn wir uns gut vorbereitet haben, weil die Bengals sind ja gefühlt auf den allerwichtigsten Positionen noch die gleichen geblieben. Jetzt kommen auch noch zwei Spieler, die wichtig sind im Team zurück. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf ein. Aber wenn man sich anschaut, dass wir nach Punkten in den jeweils ersten Halbzeiten beider Spiele 49-27 standen und dann jeweils immer nach der Pause eingebrochen sind, sowohl offensiv wie defensiv, dann ist es auf jeden Fall ein Faktor, auf den wir aufpassen sollten. Und ich glaube aber nicht, dass er uns so einfach nochmal auf die Füße fallen wird.
Ja, lass uns gerne nochmal über das Spiel im Februar, ich glaube Anfang Februar war es nicht, Ende Januar, sprechen, was fatal war. Ich glaube, Patrick Mahomes hat eine perfekte erste Halbzeit gespielt, mal von dem letzten Play abgesehen, also letzten Drive standen sie an der 1-Yard-Linie, haben es nicht geschafft, diesen Ball über diese scheiß Goal-Line rüberzubringen. Ich glaube, wenn sie das geschafft hätten, wäre dieses Spiel vorbei gewesen. Und in der zweiten Halbzeit hat er wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere gespielt. Also wenn man wirklich nur diese zweite Halbzeit nimmt, dann ging da gar nichts mehr. Ich glaube, unfassbar wenig Yards, wirklich dann am Ende nur diese 3 Punkte, die sie am Ende gebracht haben, um nochmal in die Overtime zu kommen. Und dann eine sehr unglückliche Interception in der Overtime, die habe ich mir jetzt immer nochmal angeguckt, das tat immer noch weh, wo Tyreek Hill den Ball eigentlich schon hatte und ihn dann so abprallen lässt in die Arme des Bengals-Spielers. Puh, das war schon bitter, aber nach der zweiten Halbzeit ehrlicherweise verdient. Also das sind dann so ähnlich wie die 20 Minuten des DFB-Teams gegen Japan. Am Ende, wenn man sich so abzocken lässt, dann hat man es weder im Football noch im Fußball verdient, weiterzukommen, oder?
Da hast du es auf jeden Fall nicht verdient. Nee. Also mich hat auch diese zweite Halbzeit im AFC Championship Game, das war so richtig bitter. Vor allem im letzten Drive hatte man nochmal die Chance in der regulären Spielzeit. Wir marschieren da die Wiese runter. Es sind 90 Sekunden auf der Uhr und Patrick Mahomes wird zweimal hintereinander gesackt. Und dann sind wir an der 10-Yard-Line und kriegen es einfach nicht gebacken, da mit Red Zone Offense diese Punkte zu machen, die benötigt werden, müssen das Field Goal kicken und Rest ist bekannt. Also das war wirklich auch sehr, sehr bitter. Das genauso wie die Tatsache, dass einfach mal Jamar Chase, glaube ich, im ersten Spiel 266 Receiving Yards gesammelt hat und, glaube ich, den Franchise-Record gegen uns mit zugelassenen Receiving Yards dann hält. 3 Touchdowns dann auch noch eingesammelt. Also auf den sollten wir auch aufpassen. Der ist natürlich ist er rechtzeitig zurück und fit für den Super Bowl, den persönlichen der Bengals gegen die Chiefs.
Genau, Jamar Chase, ich glaube, lass uns gerne damit anfangen, ja. Einmal zu sprechen über die Offensive der Bengals. Ich glaube, dass Joe Burrow ohne Frage mit Mahomes und Josh Allen, vielleicht Justin Herbert noch, eines der Gesichter der neuen Quarterback-Generation ist, die ja gar nicht so groß ist. Also man hat immer das Gefühl, da kommen jetzt ganz viele, aber wir haben ja noch relativ viele Quarterbacks, die irgendwie überbleiben und nicht aus der Liga gehen, aber jetzt auch nicht mehr richtig gut sind. Ich glaube, das sind die großen Gesichter. Vielleicht Trevor Lawrence, der wieder immer wieder mehr zeigt, dass er wirklich das Talent hat, was man von ihm erwartet hat. Aber ich finde Joe Burrow schon sehr erwachsen geworden auf der Position. Also am Anfang der seiner Karriere sah das immer, sah schon sensationell aus, aber da waren eben noch so Schwingungen dabei, die O-Line war nicht so gut. Der ist jetzt diese Saison am Anfang vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich das Team finden musste, aber aktuell wirklich einer der Quarterbacks, die, wenn es dann irgendwie geht, mit Patrick Mahomes mithalten können.
Der hat auf jeden Fall gute Zahlen, 287,3 Yards per Game, 23 Touchdowns, ein Rating von 101,7. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Also er wirft jetzt nicht über die 300, so wie Patrick Mahomes in vielen Spielen. Ich glaube, der hat jetzt auch 5 oder 6 Spiele über 300 immer.
Schnitt von über 320, ja, genau.
Also ziemlich krass, aber Burrow zeigt, dass er dazugelernt hat, dass er ein bisschen ruhiger ist und dass er einfach auch auf seine guten Receiver, und die haben die Bengals definitiv mit Higgins, mit Chase und auch, wie gesagt, Jalen Hurst jetzt im letzten Spiel ein guter Faktor gewesen. 9 Targets, 6 Receptions, 57 Yards. Da ist schon auch eine Variabilität in der Offense da und Burrow weiß, damit umzugehen. Und das ist für einen jungen Quarterback auf jeden Fall immer eine gute Sache. Und deswegen, glaube ich, kann man ihn auch da ohne Probleme mit Allen, mit Mahomes in einer Reihe nennen.
Du hast schon gesagt, es kommt Ja'Marr Chase zurück, aber insgesamt sieht das Receiving Core echt extrem gut aus, extrem sexy aus. Wenn man sieht, dass ein T. Higgins dann noch sozusagen da steht, ein Ja'Marr Chase war jetzt bisher immer limited, hat noch keine Full Practice mitgemacht, wird erwartet, dass er das heute am Freitag macht, aber gucken wir mal. Du hast einen Tyler Boyd, der da noch mit rumläuft im Slot, und du hast einen Tight End Hayden Hurst, der vor ein paar Wochen gesagt hat, ihm bringt Football endlich wieder Spaß. Davor, in den letzten Jahren, hat er irgendwie den Spaß verloren. Jetzt hat er wieder richtig Lust dabei. Kann man sich bei einem Quarterback wie Joe Burrow auch sehr, sehr gut vorstellen. Sie haben vor der Saison, das war ein bisschen die Schwachstelle auch im Super Bowl, den die Bengals verloren haben, war die O-Line. Da haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut eingekauft. Sind aber am Anfang der Saison zumindest noch nicht so richtig happy gewesen. Ich glaube, die O-Line ist aber deutlich verbessert. Auch Joe Burrow musste sich daran erstmal so ein bisschen gewöhnen. Und sie haben eben, und auch das finde ich, eine extrem tiefe Position mit Joe Mixon, aber dann auch Samaje Perine, dann zwei Running Backs, die wirklich Top-Niveau in der NFL sind. Diese Offense, wenn man sich die einfach mal so auf dem Papier anguckt, ist auf jeden Fall eine Top-5-Offense der NFL, oder?
Da kann man auf jeden Fall nur unterschreiben. Deswegen müssen wir da auch entsprechend aufpassen. Müssen unsere Stärken, die unsere Defense jetzt in den letzten Spielen groß gemacht hat, die sie ausgezeichnet hat, auch vielleicht ein bisschen verglichen, was wir in den letzten Spielen gegen die Bengals gezeigt haben oder was wir eben nicht geschafft haben. Denn das ist schon auch so, im ersten Matchup hat Burrow beispielsweise immer 6 Targets auf einen Wide Receiver Downfield geworfen mit 20 oder mehr Yards und hat immer dieses One-on-One-Matchup in dem Corner gesucht. Und damals waren wir halt eben noch nicht mit Trent McDuffie gesegnet. Und eben dann waren eben 4 dieser Würfe complete und einer hat, glaube ich, auch zum Touchdown geführt. 122 Yards dabei rausgekommen. Das heißt, unsere Antwort muss dieses Jahr einfach Trent McDuffie sein, beziehungsweise müssen da eine Antwort drauf finden. Haben sie tatsächlich aber auch schon im AFC Championship Game gehabt. Also ich glaube, dort hat Burrow deutlich weniger die Sideline anvisiert, aber hat trotzdem immer noch versucht, die Schnelligkeit einzusetzen. Und wenn wir nochmal an Chase uns erinnern, der da auch teilweise wilde Routen gelaufen ist, den musst du halt irgendwie gestoppt kriegen. Und wenn du ihn halt in Double Coverage hast, hast du immer die Problematik, dass zumindest mal einer der andere noch frei ist. Und Higgins hat, glaube ich, jetzt auch gezeigt, als Chase nicht dabei war, dass er das eben kann. Und mit den beiden Running Backs, also ich war jetzt die Woche im German Jungle Podcast, nochmal Grüße an die Jungs an der Stelle, da gibt es gerade intern auch eine Running Back.
Gerne anhören, oder?
Ich meine, genau, gerne anhören.
Auch da die Empfehlung, wenn ihr nach uns noch genug Zeit habt, über Bengals gegen Chiefs zu sprechen, hört euch Marius im German Jungle Podcast, auch wahrscheinlich auf Spotify.
Und auch auf Spotify, genau, und den diversen anderen Plattformen. Die haben jetzt auch gerade eine Running Back Diskussion. Das fand ich ganz interessant, weil wir das ja auch zumindest mal vor ein paar Wochen noch hatten. Bei denen ist jetzt so, der Langzeit Running Back Mixon war jetzt raus mit Concussion, sein Backup hat es ganz ordentlich gemacht und jetzt ist halt die Diskussion, soll er den Startplatz kriegen oder eben nicht, also dürfen wir mal anschauen dann am Sonntag, wie sich das entwickelt, also wer dann startet, beziehungsweise wer wie viele Snaps sieht und wie viele Carries, also glaube ich auch eine ganz spannende Geschichte an der Stelle.
Definitiv eine spannende Geschichte, ich glaube, dass Joe Mixon, wenn er fit ist, schon die klare Nummer 1 ist. Aber lass uns gerne mal gucken, wie sollen denn die Chiefs für dich oder für mich auch umgehen mit dieser Offense. Für mich, was ich ganz klar mitgenommen habe, und das ist ja immer ein bisschen die Herausforderung, dass wir nicht zu viel blitzen sollten. Du hast es gerade gesagt, sobald du Jamar Chase auf einem Island alleine mit einem Quarterback hast, wird es gefährlich. T. Higgins kann das genauso. Für mich ist total wichtig, dass wir es wieder schaffen, mit 4 Mann in der Front, ohne zu blitzen, Pressure zu machen. Das sieht in den letzten Spielen sehr viel besser aus. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Defense mit dieser O-Line umgeht. Mit Jones, mit Saunders, mit Kalaftis, der immer stärker wird, aber eben auch mit Frank Clark, der wieder da ist, der sehr fit wirkt, der sehr da wirkt. Mit Dunlap haben wir da wirklich, glaube ich, jetzt aktuell eine relativ gute Geschichte und was wir ja auch machen. Und das ist dann ein bisschen das, worauf ich mich freue, dass Spagnuolo wieder überlegen wird, wie er kreativ eben unsere ganzen Linebacker und teilweise auch Cornerbacks einsetzt. Also ich würde fast eine Wette einnehmen, Snead kriegt einen Sack dieses Spiel. Wie siehst du das?
Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall mal Sacks kriegen, weil genau das war ja irgendwie so ein bisschen das Problem, nicht zuletzt auch im AFC Championship Game, denn oder auch grundsätzlich im ganzen letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Also wir leben aktuell die beste Defense unter Steve Spagnuolo und das hat mit 2 Sachen in erster Linie zu tun. Wir sind eine super krasse Third-Down-Defense geworden, also wir waren da ligaweit schon immer irgendwie Top 10, aber ich würde mal sagen, jetzt statistisch gesehen sind wir bei den Third-Downs in jeder von Spagnuolo geführten Defense seit 2019 besser geworden. Wir lassen nur 3,7 Yards per Play zu bei den Third Downs und das ist besonders gegen eben Joe Burrow, Josh Allen super wichtig, um sie eben vom Feld zu zwingen oder eben aus dem Rhythmus zu bringen. Und der zweite Punkt ist, und da kann man sich natürlich streiten, wie wichtig ist Pressure ohne Sex, und wir haben es letztes Jahr gesehen, es ist halt eben nur die Hälfte. Es ist nicht der Job zu Ende gebracht. Wir waren eigentlich immer eine gute Pressure gewöhnt von unserer Defense, aber am Ende waren wir in den Zahlen eben nicht so richtig bei den Sacks-Sammlern, sage ich jetzt mal. Wir waren auf Platz 11, 19 und 29 im Liga-Vergleich seit der Spags-Era 2019. Dem Jahr ist es anders. Wir haben schon seit Anfang der Saison 35 Sacks gesammelt. Das ist mehr als in den beiden letzten Jahren. Derzeit, glaube ich, Platz 5 und höchster Wert seit 2018, seit wir die Liga angeführt haben. Wir haben zwar nur, sage ich jetzt mal, eine Pressure Rate bei 23,7, das ist auch noch Platz 5, aber wichtig ist, dass wir besser darin geworden sind, so ein bisschen Negative Plays unabhängig von Pressure zu generieren. Ja, wir haben viel Pressure erzeugt letztes Jahr und ich muss mich da immer wieder noch an die Playoffs erinnern, wo mich besonders Chris Jones, aber auch besonders Frank Clark super enttäuscht haben, weil sie es nicht geschafft haben, diese Pressure am Ende zu konvertieren. Und besonders gegen die schwache O-Line der Bengals im Championship Game, da hätten wir definitiv Sacks gebraucht und haben es aber nicht hingekriegt. Und das ist stand jetzt eben deutlich anders. Also die Brust ist breiter geworden in der Line.
Ich fand es, und dann vielleicht auch nochmal hingehend in die Defense, da gab es jetzt ja schon vor dem Spiel kleinere Scharmützel, könnte man sagen, auf einem Post, ich glaube, ich weiß gar nicht, für PFF, glaube ich, war es, oder in einem Interview, was die gezeigt haben von Justin Reed, der eben gesagt hat, und der war ja letztes Jahr gar nicht dabei, der ist ja erst seit dieser Saison Teil der Chiefs, der aber ganz klar gesagt hat, also für mich geht's hier um was und ich möchte hier zeigen und ich werde den Tight End der Bengals völlig aus dem Spiel nehmen. Da hat sich Jamar Chase dann schon etwas angefressen gefühlt und musste reagieren, hat ihn es waren nur Emojis, es war ein kleines Kätzchen zu sehen, also hat da schon in irgendeiner Form den Beef gesucht. Ich kann mir vorstellen, sowas motiviert unsere Defense eher. Die war völlig unzufrieden mit der Leistung nächstes Jahr. Es zeigt mir aber auch, dass die Bengals schon ein großes Thema im Lockerroom sind. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die, sag ich mal, mittelmäßige Leistung im letzten Spiel mit dem im Kopf sein der Tiger aus Cincinnati zu tun hat, oder?
Das Spiel lässt auf jeden Fall keinen kalt. Und wenn jetzt schon solche ersten Scharmützel da online losgetreten werden, wir erinnern uns da an ein Interview im Vorfeld des Buccaneers-Spiels, wo auch ein gewisser Kollege gemeint hat, die O-Line sieht genauso aus wie im Super Bowl. Ich mache mir gar keine Sorgen. Nee, also das ist natürlich immer für uns oder für alle Fans irgendwie so ein bisschen das Salz in der Suppe, weil die Jungs sich da schön online battlen, aber wichtig ist auf dem Platz und da gilt es dann halt eben die ganzen geschriebenen Worte auch in Taten umzusetzen, das ist glaube ich dann entscheidend und da werden wir sehen, also ich hoffe nicht, dass der Kollege Justin Reed sich dann so ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ich erinnere mich noch gerne an Eli Apple, der hat ja
vor Eli, dem, ach sehr schön.
Der Eli Apple, genau, an Apple a day keeps the Super Bowl away. Nein, eine kleine Front, das habe ich glaube ich getweetet letztes Jahr, nachdem es dann die Rams eingetütet hatten, aber ich habe es allen gegönnt, aber Eli Apple habe ich es dann am meisten gegönnt, diese Niederlage.
Durchaus ein sehr lauter Charakter in dem Team, der vielleicht nicht immer die Leistung bringt, die man dazu bräuchte. Lass uns gerne einmal wechseln auf die andere Seite des Balles. Also wir halten mal fest, in der Defensive müssen die Chiefs die Big Plays lassen. Sie werden, glaube ich, mit relativ vielen Too-High Safeties spielen, um eben sicherzustellen, dass gerade diese langen Bälle auf Chase, auf Higgins nicht funktionieren können. Gleichzeitig Druck machen auf Burrow. Chris Jones, glaube ich, mag die O-Line oder mochte die O-Line letztes Jahr ganz gerne. Der hat echt viel Trümmer angerichtet mit Kalafdis, mit Frank Clark, fit. Haben wir, glaube ich, deutlich mehr Druck. Mike Dana sah wieder gut aus. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir sehr viel Pressure machen können. Mal gucken, wie das dann am Ende aussieht und wie kreativ das wird. Ich bin sehr gespannt, wer Chase übernimmt, wer Higgins übernimmt. Also am Ende werden das wahrscheinlich Snead und McDuffie im direkten Mann gegen Mann sein, aber eben auch Williams, der damit rumläuft. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, da werden Turnover wirklich wichtig. Habe ich Angst zu sagen, ich hoffe, dass wir nicht so stark loslegen wie in den letzten beiden Spielen, damit das am Ende dann so runterflacht. Aber ich hoffe, dass wir von Anfang an dicht dranbleiben und dann gerade mal in der zweiten Halbzeit, das ist ja eigentlich typisch für uns, besser werden gegen die Teams und nicht wie jetzt die letzten beiden Male in der zweiten Halbzeit dann irgendwie unseren Mut, unsere Finisher-Qualitäten auch in der Defensive einfach in der Kabine lassen. Also das wäre, glaube ich, das, was wichtig ist. Lass uns die andere Seite des Balles einmal angucken. Wir haben die beste Offensive der Liga, von daher sind wir da, glaube ich, relativ entspannt erstmal. Wie würdest du die Defensive der Bengals einschätzen? Wie gut sind die wirklich?
Ja, es ist schwierig. Also die Pass-Defense ist so aktuell beim 79,4 Rating, 6,8 Yards per Attempt, 59% Completion Rate, Rush Defense lassen sie gegen die Running Backs 4 Yards per Carry nur zu. Also ich glaube, und auch die Tatsache, dass wir im AFC Championship Game in der zweiten Halbzeit nur noch 5 Laufversuche hatten, trotz der Führung, zeigt, glaube ich, dass wir schon auch ein bisschen gucken sollten, dass vor allem wir den Kollegen Pacheco einsetzen sollten, dass wir vor allem Rojo, der jetzt noch mehr spielen wird, wo McKinnon ja eben diese Woche nicht trainiert hat, also dass wir auf jeden Fall unser Laufspiel in Gang bringen sollten und dann können wir da eben auch ein bisschen Themen setzen. Wichtig ist, das hat die Bengals Defense beim Spiel von Patrick Mahomes im Championship Game geschafft. Sie haben ihn wenig geblitzt, haben einfach dann bei Second und Third Downs nur 3 Spieler in den Pass Rush gestellt und die 8 anderen haben sie alle in die Coverage getan. Und dann hatte Mahomes ein bisschen mehr Zeit in der Pocket. Problem ist aber, durch den zusätzlichen Spieler in den verschiedenen Ebenen waren gefühlt alle Receiver immer permanent in Double Coverage und er hatte zu viel Zeit, musste dann irgendwie eine Lösung finden und die war auch nicht immer ideal. Und je länger du gezwungen wirst, den Ball zu halten, bei beispielsweise langen Third Downs, desto schwerer wird es dann eben einen anspielbaren Receiver zu finden. Und meistens bricht dann auch schon die Pocket zusammen. Und ich kann mich an 3, 4 Plays erinnern, wo Mahomes einfach zu lange gezögert hat, den Ball loszuwerden oder eben selber zu laufen. Und ich glaube,
das habe ich einen Tick anders gesehen. Also ich erinnere mich an die Plays auch noch relativ gut, auch die Beispiele. Ich finde, er ist immer zu früh aus der Pocket rausgegangen. Die Pocket stand eigentlich ganz gut. Und Mahomes hatte das Gefühl, er muss trotzdem scramblen. Der hat dieser Pocket zu dem Zeitpunkt meines Erachtens noch nicht vertraut. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, an dem gerade Matt Nagy als Quarterback-Coach mit ihm die Saison unfassbar viel trainiert hat. Also in der Pocket sicher zu bleiben, sicher zu stehen, ein bisschen mehr zum Pocket-Passer zu werden, weil das Scramblen gegen die, gerade Trey Hendrickson als deren Edge-Rusher, schon sehr, sehr gefährlich ist, weil die einfach unfassbar schnell sind, gut reagieren, gut Druck machen und er manchmal einfach ein bisschen besser in der Pocket bleiben muss.
Ja, ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, war, also er hat zu lange gezögert, in dem Sinne, er hat gezögert und ist dann doch nicht gegangen und ist wieder zurück und dann waren sie halt schon da. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den muss er, wenn er rausgeht, wenn er scrambelt, dann muss er wissen, okay, ich mache das jetzt und ich nehme auf jeden Fall keine Negativ-Yards aus diesem Play mit, sondern ich kriege das sauber hin und ich fumble auch nicht den Ball. Ich glaube, da diesen Rhythmus muss er haben, diese Sicherheit, aber ich sehe das dieses Jahr auch bei ihm. Also das zeigen auch die ganzen Rushes, die wir von ihm dieses Jahr gesehen haben. Das sieht deutlich, deutlich sicherer aus als letztes Jahr und er vertraut auch der O-Line deutlich mehr, glaube ich, als im vergangenen Jahr.
Das, was ich mich noch erinnere im AFC Championship Game, war eben in der zweiten Halbzeit haben die Bengals teilweise wirklich nur mit 3 Menschen vorne an der Front gestanden und 8 Leute in die Coverage fallen lassen, um einfach jeden Receiver, jede Bewegung von Hill und Kelsey abzufangen, überall zu doppeln, wo es nur irgendwie geht. Und eigentlich ist das, wenn man mal ehrlich ist, im Football eine total dumme Entscheidung, weil in dem Moment muss der Run funktionieren, müssen kurze Pässe, also diese typischen Querpässe sozusagen, funktionieren, wo dann eben die ganze Defensive erstmal rankommen muss, weil die sich zurück haben fallen lassen. Und dann nimmt man eben 7-8 Yards mit dem Run, was natürlich super für den Run ist, aber eben nicht dieses Big Play ist, was man eben gefühlt jetzt braucht. Ich glaube aber, das ist genau die Situation, die Chiefs, wenn die Bengals wieder so spielen, gnadenlos ausnutzen müssen. Und da muss ein Pacheco laufen, da muss ein McKinnon kurze Pässe fangen. Und da müssen wir eben auch mit 2 oder vielleicht sogar 3 Tight Ends spielen, um eben diese Wege frei zu blocken und eben kurze Passalternativen zu haben. Also ich glaube, das ist für mich das Spiel, auf das wir uns sehr, sehr gerne haben einlassen wollen, damit wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, dass die einem wirklich lang auch ein MVS oder ein Sky Moore freilassen, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie vorne erstmal an der Front die Runs verhindern müssen, oder?
Und wir sollten gucken, dass wir weniger diese Run-Pass-Option-Plays machen oder ja callen, sondern eher auf das Laufspiel an sich setzen. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so ein Problem. Da hat man halt natürlich noch andere Running Backs gehabt, die potenziell dann in Frage gekommen wären. Aber ich erinnere mich auch an eine Interception. Da war es halt einfach so, Mahomes trifft die falsche Entscheidung, weil eben diese zusätzlichen Verteidiger so fallen gelassen wurden, dass sie ihm dann quasi den Ball abgefangen haben. Und deswegen lieber laufen bei 2 und lang oder 3 und lang, anstatt auf diese Run-Pass-Option zu setzen, weil das hat uns, glaube ich, vor allem im Championship-Game dann ein bisschen das Knick gebrochen. Und wir sind halt wirklich in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr gelaufen. Also war kein Faktor, das war nicht ausbalanciert. Und mit Pacheco hast du aber jetzt einen Spieler in den Reihen, der das kann, der dieses Laufspiel eben kann und das sollten wir eben nutzen, um das Ganze auszubalancieren.
Für mich ein riesiger Faktor ist im letzten Jahr, aber auch wird auch in diesem Jahr DJ Reader sein, deren Chris Jones, wenn man es mal so übersetzt, vielleicht nicht ganz so versatile, aber auch eine Macht da vorne direkt an der Line, der hat gestern, also am Donnerstag, nicht trainiert. Er hat ein bisschen Probleme mit seinem Ankle, mit seinem Knöchel, aber hat persönliche Gründe, wo man nicht genau weiß, was es ist. Es gibt zumindest eine Unsicherheit, ob er Sonntag spielen wird. Wenn der nicht spielt, wird gerade der Run für uns, glaube ich, deutlich einfacher. Wie immer, ich wünsche mir, dass er spielt, weil ich glaube, dass wir gegen die stärkste Mannschaft des Gegners spielen sollten. Aber das wäre nochmal ein wichtiger Faktor. Also hört gerne mal hin, DJ Reader. Wenn er nicht spielt, könnt ihr ein bisschen durchatmen und sagen, das wird entspannter.
Ja, bei der Pass-Defense ist es auch so, der Corner Awuzie ist auf IR und das Key-Matchup wird mit Sicherheit sein, das Pass-Spiel von uns gegen die Secondary, die sehr jung ist, also die Bengals sind da auch sehr jung aufgestellt mit Cam Taylor-Britt und Dex Hill, beides Rookies und die werden sehr häufig auf dem Platz stehen, viele Snaps sehen.
Ist auch keine Elite der Liga, oder? Also ist am Ende unterer Durchschnitt, würde ich sagen.
Ja, also wenn wir unser Pass-Game in Gang kriegen, dann glaube ich, kann da schon was gehen. Es sollte halt in Gang gebracht werden, aber da gehe ich mal davon aus. Wir hatten 10 Spieler jetzt im letzten Spiel wieder mit mindestens einer Reception. Deswegen, wir haben da genug Alternativen und Möglichkeiten.
Meines Erachtens könnte das ein großes Spiel für Juju werden. Wenn der härter gedeckt wird, könnte auch Kelsey ein gutes Spiel haben, weil das genauso die Länge sind, wo die unglaubliche Probleme haben. Also die können gut Druck machen, aber ich glaube gerade die Bälle, wenn sie sich darauf einlassen, dass sie den Run stoppen müssen, könnten Richtung Juju und Kelsey gehen, wo ich jetzt auch nicht den Counterpart sehe, den wir die letzten Wochen hatten. Also Derwin James und Jalen Ramsey haben die Cincinnati Bengals in der Coverage meines Erachtens nach nicht. Also gerade diese Big Body Receiver, die ja Kelsey als Paradeexemplar, aber auch Juju sind, ich glaube, da tun sich die Bengals prinzipiell schwer mit. Die hatten eine gute Lösung für uns gegen die schnellen Receiver, weil sie eben dann wirklich mit vielen Mann sehr tief gespielt haben. Aber gerade da erhoffe ich mir eigentlich große Spiele und auch große und gute Möglichkeiten, Yards after Catch zu generieren. Ich fände es schade, dass Kadarius Toney nicht dabei ist. Ich glaube, der könnte auch ein extrem gutes Spiel haben. Also ich glaube, der könnte Spaß haben mit dieser Defensive. Ehrlicherweise, was man festhalten muss, ist, dass die Defense der Bengals uns keine Angst macht. Also ich glaube, bei einem normalen Spiel, und das müssen wir dann am Ende auch sagen, dass das normale Spiel von Patrick Mahomes haben wir in beiden Spielen gegen die Bengals in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. Lass uns einfach noch mal über ein Problem der letzten Woche reden. Ich glaube, was wir brauchen, damit wir dieses Spiel gewinnen, ist eine ordentliche Red Zone Offense, oder? Was stellst du da ein? Was muss passieren, damit das funktioniert?
Ja, wir müssen einfach unser Spiel spielen. Und letztes Mal fand ich uns ein bisschen zu eindimensioniert. Das hat mich tatsächlich auch teilen ein bisschen mehr an das Bengals-Spiel erinnert, letzte Woche gegen die Rams. Wir müssen halt einfach, Patrick Mahomes hat ja schon gesagt, dieses eine Play, das er immer drin hat, wo er sich dann selber hinterher fragt, was habe ich da eigentlich gemacht, wenn er das rauskriegt, aber ich gehe mal davon aus, dass du mit einer anderen Intensität gegen Burrow spielst als gegen Bryce Perkins als Backup vom Backup-Quarterback und halt eben, dass wir nicht so eindimensional bei den einzelnen Play-Designs sind. Also wir sind sehr eindimensional gelaufen, fand ich persönlich. Das fand ich schade. Ich hätte da auch gerne mehr Rojo eingesetzt, aber wie gesagt, vielleicht haben wir auch das Playbook an der Stelle nicht so weit aufgemacht, um eben jetzt nicht zu viel zu spoilern für dieses Spiel. Ich hoffe auch sehr, dass wir unser Game-Clock-Management, was ein sehr großer Faktor war, nicht nur im letzten Spiel, auch in den Spielen davor. Ich fand immer, wir sind dann zu hektisch geworden in den letzten 90 Sekunden. Da könnte man schon, wenn man noch zwei oder drei Timeouts hat, könnte man schon auch früher eins nehmen, dass die Jungs nicht so ganz ausgepumpt da über die Wiese laufen und nachher die Catch-Rate ein bisschen oder die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer ist, den Ball dann auch zu fangen oder festzumachen. Das erinnere mich auch noch an das eine Play von Kelce, der dann plötzlich in der Double Coverage ist und dann den Ball nicht festmachen kann, weil er vielleicht auch schon nicht mehr richtig konzentriert war. Das darf uns alles nicht passieren. Also wir müssen in der Red Zone, und wir sind die beste Red Zone Offense vor dem Spiel gegen die Rams gewesen, mit einer 72-prozentigen Erfolgsquote, da müssen wir einfach diese Stärke ausspielen. Und da gehe ich schon davon aus, auch wenn uns halt zwei wichtige Red Zone Gadget Player mit Hartman und mit Kadarius Toney fehlen, aber da sollten wir Lösungen finden.
Definitiv. Also ich glaube, am Ende können wir festhalten, dann exekutieren, und zwar die Plays exekuten und es hinkriegen, dass man weniger Fehler gerade in Red Zone macht, kann schon ausreichen, dass wir da wieder wirklich viel besser aussehen. Ich erwarte wirklich mehr smarte, lustige, unerwartete Plays in diesem Spiel. Mal ganz kurz die Auswirkungen, und das finde ich extrem wichtig. Wenn die Chiefs verlieren, kann es bedeuten, dass wir unseren AFC Seed One verlieren, wenn die Bills so weitermachen wie heute Nacht. Also wenn die weiter so souverän spielen und alles gewinnen, dann könnte es sein, dass wir da sozusagen unseren Seed Nummer 1 verlieren. Das ist das größte Risiko, was die Chiefs aktuell eingehen, was natürlich ärgerlich wäre, was jetzt aber meines Erachtens nach nicht völlig dramatisch wäre. Für die Bengals geht es um weit mehr, oder?
Ja, für die Bengals geht es um deutlich mehr. Ich denke mal, dadurch, dass die AFC sehr, sehr dicht beieinander ist, da viele Teams einfach da sind, die noch Ansprüche anmelden. Ja, bei den Patriots gestern weiß ich nicht, ob die noch irgendwie begründet sind, weil die ja sehr, sehr schwach gespielt haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, die Bengals müssen da weiter aufs Gas drücken und müssen halt eben schauen. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass der Saisonstart dann ein bisschen in die Binsen gegangen ist mit so unnötigen Niederlagen gegen die Cowboys, die damals auch noch nicht mit Prescott gespielt haben. Also Steelers, glaube ich, verloren jetzt gegen die Titans eigentlich sehr, sehr gut ausgesehen. Also ich erinnere mich an das eine Play, wo der Rookie boxt Derrick Henry vor der Endzone den Ball raus. Dann fällt natürlich noch ein Titans-Spieler in der Endzone auf den Ball. Deswegen war es dann ein Touchdown. Aber es war echt ein schönes Play, also muss man sagen. Habe ich sehr gerne gesehen in der Red Zone, vor allem gegen so einen starken Spieler wie Henry. Da sieht man halt, was da noch möglich ist. Und ich habe jetzt spontan nicht das Restprogramm der Bengals im Kopf, aber die spielen auf jeden Fall auch noch mal gegen die Bills. Ich glaube, das ist der vorletzte Spieltag. Da wird es dann auf jeden Fall, glaube ich, ein heißer Tanz.
Heißer Tanz. Ich habe mal ganz kurz das Restprogramm der Bengals angeguckt. Also gegen die Chiefs an Spieltag 13. Danach kommen die Cleveland Browns im zweiten Spiel mit Deshaun Watson. Auch spannend, eher besser werdend. Das erste Spiel noch mit Jacoby Brissett haben die Browns klar und deutlich gewonnen. Dann kommen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady. Dann kommen New England Patriots, die sahen jetzt nicht so gut aus, haben aber eben auch am Ende immer wieder eine starke Defense. Dann kommen die Buffalo Bills Anfang Januar und die Baltimore Ravens. Auch das Hinspiel hat man verloren. Meine These ist, wenn die Chiefs am Sonntag gewinnen, erreichen die Bengals nicht die Playoffs. Gehst du da mit?
Da gehe ich mit, weil das könnte natürlich also ein bisschen Vorentscheidung sein. Vor allem in der starken AFC ist jede Niederlage, die du der Unnötigen weiter auf den Rucksack draufpackst, halt eben dann schon sehr heavy. Also sie stehen dann 7-5, wenn sie gegen uns verlieren. Das ist dann schon spannend. Und das Restprogramm ist natürlich geschmeidig. Also vor allem in der Saisonhälfte dann noch solche Kaliber dann zu haben, das ist schon auch verletzungsbedingt nicht so ohne. Da bin ich mit unserem Restprogramm eigentlich ganz happy. Dafür war der Start entsprechend schwer. Das ist ja auch immer dann irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit.
Die andere These, die ich jetzt aufstelle, ist, wenn die Chiefs das Spiel gegen die Bengals gewinnen, wird Patrick Mahomes MVP der NFL.
Unterschrieben.
Ich glaube, insgesamt, dieses Spiel ist das wirklich das letzte Spiel mit einer so unfassbar immensen Bedeutung für uns in dieser Saison. Alles, was danach kommt, sind, glaube ich, Teams unter 500, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Seahawks könnten noch über sein, aber auch die knapp an der Grenze dran. Auch nicht mehr in Führung ihrer Division. Also insgesamt kommt da ein sehr viel angenehmeres Restprogramm. Wir hatten die wirklich starken Gegner am Anfang der Saison. Die AFC West hat sich ein bisschen positiver entwickelt, als wir das erwartet haben. Von daher, was ist dein Tipp für dieses Spiel?
Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich mir natürlich ein schönes, entspanntes Spiel wünschen und wir gewinnen mit einem Touchdown mehr. Ich glaube allerdings, es wird ein sehr, 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 sehr enges Spiel. Durchgängig wird es wahrscheinlich in überweiten Teilen des Spiels so abgehen wie gegen die Bills. Idealerweise kriegen wir mal ein, zwei Turnover hin und scoren dann auch, nicht so wie in den letzten Spielen, aber ich sage trotzdem, es wird mit 3 Punkten Unterschied entschieden, 30-33. Wie ist deiner?
Oh, das klingt wieder nach viel Tee bei dir.
Das klingt nach sehr viel Tee.
Montagmorgen. Ich glaube, dass das Spiel ähnlich laufen wird wie gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, dass ein Chiefs-Team, das so motiviert ist, sich nur selbst schlagen kann. Wenn überhaupt, wird das wirklich eines dieser legendären Shootouts, die wir kennen. Also wenn denn, gewinnen wir das irgendwie so 35-20 oder aber, und das wäre spannend, geht das so 48-45 aus oder so. Also das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, obwohl eigentlich unsere Defense dafür zu stark ist. Deshalb rechne ich eher mit so einem 35-20. Ich glaube eben, die Offense der Bengals ist wirklich gut. Wir müssen da gegenhalten. Ich finde die Defense aber, gerade die Secondary, die überzeugt mich nicht. Und die haben einen extrem schlechten Tag von Mahomes in den Playoffs erwischt. Joe Burrow ist aktuell wahrscheinlich ein Top 5 Quarterback. Ich sehe da Allen, ich sehe Tua und Mahomes da ganz klar vorne, Justin Herbert und ihn auf Augenhöhe. Das ist schon ein sensationell bombige Offense, aber da können wir ganz gut gegenhalten und gerade die Defense finde ich in der Secondary eben wirklich, wirklich verletzbar. Von daher wäre das mein Gefühl, ich freue mich auf das Spiel, ich bin ein bisschen nervös denke, dass wir da sehr viel Spaß mit haben können.
Das denke ich auch. Wenn dein Tipp eintritt, bin ich auch zufrieden. Das fände ich natürlich noch ein bisschen schöner und ich glaube die anderen auch.
Na, ich glaube eben schon, dass die Bengals diesmal stärker loslegen. Also ich glaube, dass wir rauskommen und ich glaube, dass es nicht so ein wir führen mit 10 Punkten zur Halbzeit Gefühl wird, aber dass wir eben in der zweiten Halbzeit auch anders auftreten, dass wir wissen, was wir da machen. Ich habe eine schöne Nachricht noch am Ende für alle Chiefs-Fans, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Wir haben in dieser Saison kein Mitten-in-der-Nacht-Spiel mehr in Deutschland. Das hat sich nämlich geändert. Das Spiel gegen die Broncos durch die Schwäche der Broncos ist rausgenommen worden von dem Sunday Night Football-Slot hin zu einem 22:05-Slot. Das heißt, wir haben jetzt ein Spiel um 22:05 Uhr am Sonntag und dann die 4 letzten Spiele alle um 19 Uhr, was ich also es kann sich ja immer ändern, aber ich sehe da keinen Gegner, wegen dem man das ändern sollte. Von daher wird eben Justin Herbert, glaube ich, gegen Tour, ich glaube, es ist ein Dolphins-Chargers-Spiel, was jetzt in den Sunday Night Football-Nachtslot geschoben worden ist. Und wir können unsere Chiefs ohne ganz, ganz, ganz böse Schlafstörungen uns angucken. Schön, oder?
Das ist super. Dann muss man leider ein bisschen auf die Red Zone verzichten, aber dafür verzichte ich gerne auf die Red Zone.
Das sind ja immer nur 3 Spiele, die man verpasst. Und ich gucke ja meinen ersten Slot in der Red Zone, den zweiten dann einzeln. Das sind dann die 3 Spiele, aber man hat ja einen zweiten Monitor, um sowas zu machen.
Das ist richtig, das ist richtig.
Sehr, sehr schön. Dann sind wir in knackigen 45 Minuten durchgekommen. Ich bedanke mich, Marius. Ich glaube, wir haben ein spannendes Spiel. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch euch im Spiel was auffällt, wo ihr gerne drüber sprechen möchtet, dann sagt gerne Bescheid. Wir freuen uns auf eure Fragen. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, wir hatten sogar eine Frage. Die muss ich jetzt auf jeden Fall noch mal raussuchen, bevor wir jetzt
dann sind. Dann such die mal raus. Ich kann ja ein bisschen was noch erzählen. Wir freuen uns über euer Feedback, über Bewertungen auf diversen Plattformen, wo ihr uns anhört. Gebt gerne so viel, wie ihr mögt. Wir freuen uns natürlich auch über die vollen 5 Sterne. Und das hilft uns sehr. Immer wenn ich mir die Zahlen angucke, dann ist es immer sehr beeindruckend, wo wir aktuell stehen mit dem Podcast. Und sind ja noch nicht eine ganze Saison dabei. Deswegen super schön zu sehen, wie ihr uns supportet. Wir freuen uns auch immer über eure persönlichen Nachrichten auf den Kanälen. Hast du die Frage gefunden, Daniel?
Ja, ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet. Es ist Nicoletta Victualia. Freut mich, dass du auch jetzt weiterhin schreibst. Ich hoffe, wir sind bereit für Joe, Chase und Mixon. Bei den Bengals bekomme ich wirklich Bauchschmerzen. Sind wir bereit? Go Chiefs.
Sind wir bereit? Wir sind bereit. Wir sind bereit.
Wir halten fest, es kann nicht schlimmer werden als in der letzten Saison. Von daher sind wir sehr gespannt, wie das am Sonntag läuft. Und die letzten Worte, wie immer, Marius, gebühren dir.
Mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer schönes Spiel. Go Chiefs! Touchdown.